Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag aus Malachi 1, die Verse 1 bis 5. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Malachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffener Klarheit auf. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich lebendiger hoffen wir, denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. Du ewige Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst herab ins Erdental mit deiner Gotterkenntnisstrahl. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht. Bleib auch am Abend dieser Welt, als unsere Hilf uns zugesellt. Red nun mit deinem Wort, als unser Hirt und sicherer Hort. Denn daran dürfen wir dich erkennen und wollen dich allein unseren Herrn und Meister nennen. Amen.
Ich kann nicht anders als zu singen. So ging es mir auch, obwohl ich vor lauter Zuhören schon beim zweiten Lied völlig vergessen habe, mitzusingen. Fiel mir erst im Laufe der Zeit ein, dass ich ja singen wollte. Aber dass bei allem Neid auf diesen Gesang, wo man eigentlich gern dabei sein möchte und nicht nur zuhören möchte, wir auch wissen, wir werden tatsächlich allemal so singen. Wir werden in der Ewigkeit, darf man das sagen, noch viel lauter, vielleicht sogar noch schöner singen, obwohl das gar nicht denkbar ist. Das war so genial und so schön. Wir freuen uns sehr an diesem Gesang und freuen uns sehr, dass wir nachher noch einmal etwas hören dürfen und natürlich auf den nächsten Samstag, wo das noch einmal auch für uns zu hören ist. Ich kann nicht anders als zu singen. Das, was uns so selbstverständlich erscheint, dass wir hier so zusammen sind, dass wir fröhlich singen, dass wir das genießen können, das war ja jahrhundertelang ganz undenkbar, dass man so frei, so fröhlich singen konnte. Und wenn wir heute Morgen mit diesem kleinen Buch Malachi starten wollen, dann werden wir sehen, wie lang dieser Weg war, bis wir endlich hier sein können. Wie lang dieser Weg war, bis wir so singen können. Wie lang der Weg war, den Jesus gegangen ist und den der Vater mit ihm gegangen ist, dass wir heute Morgen so hier sein können. So selbstverständlich ist das also nicht. Und wenn wir das jetzt noch einmal ein wenig sehen in Malachi 1, dann verstehen wir vielleicht, was das für ein Vorrecht ist, dass wir hier sind und so Gottesdienst feiern dürfen und so von ganzem Herzen mitsingen können und vor lauter Begeisterung vielleicht zwischendurch vergessen, dass wir eigentlich singen wollten. So könnte es passieren. Dieser kleine Prophet Malachi, der das letzte Buch im Alten Testament, einer der kleinen Propheten, eben der letzte der 12 kleinen Propheten, dieser kleine Prophet Malachi, hatte ja eine ganz wichtige Brückenfunktion zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das wird beschrieben, nämlich wenn von diesem Vorläufer Elias die Rede ist, ein zweites Kommen des Elia als Vorläufer des Messias. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. ehe der gewaltige Tag des Herrn kommt, der auch mit Schrecken verbunden ist. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das wird erst in Kapitel 3 kommen, aber ich will Ihnen schon jetzt sagen, warum wir überhaupt dieses Buch lesen. Darum ist das notwendig. In Markus 2, in 1, Vers 2 heißt es dann, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Da ist die Anknüpfung. Lukas 1, Weihnachtsgeschichte. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Und wir wissen alle, Elia war nicht irgendein Prophet. Auch wenn es keinen Schriftpropheten Elia gibt, er war der Prophet. Er war der Prophet und von ihm heißt es, er soll noch einmal erscheinen. Sozusagen die Wiederkunft des Propheten Elia wird hier angekündigt. Und dann sehen wir 30 Jahre nach Lukas 1, nach Markus 1, Johannes den Täufer, wie er mit einer ungeheuren Vollmacht Gottes am Jordan steht. Und ein großer und schrecklicher Tag bricht an. Ein gewaltiger und ein schrecklicher Tag bricht an. Beides gleichzeitig mit einer ungeheuren Power, anders kann man es nicht sagen, steht Elia am Jordan und sagt, was zu sagen ist. Wer ist nun dieser Prophet Malachi? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, muss ich Ihnen sagen, wir wissen es nicht. Wir wüssten es gerne. Manche sagen sogar, wir wissen, dass wir gar nichts wissen. Manche sagen, wir wissen nicht einmal, ob er ein eigenständiger Prophet war oder ob das nur eine Bezeichnung war. Maleachi heißt im Hebräischen nichts anderes als mein Bote. Könnte also sein, wenn man ein bisschen hin und her übersetzt, dass man darauf kommt. Das ist einfach mein Bote. Deswegen haben manche gesagt, das ist ein Teil des Buches des Propheten Sacharja. Passt ja irgendwie auch da hinein. Andere haben gesagt, nein, das ist Esra, der hat's geschrieben. Und noch einmal andere sagen, das hat der Pflegevater von Königin Esther geschrieben, Mordechai. Also man kann da schon viel herumspekulieren und man kriegt am Ende trotzdem keine klare Antwort auf diese Fragen. Was wir allerdings wissen ist, dass Esra, Nehemia, Haggai, Sacharja und Maleachi zeitlich extrem eng zusammengehören. Das war eine Zeit, das waren ein paar Jahrzehnte oder Jahre nur. Das war nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, als noch alles in Trümmern lag und das Haus Israel neu organisiert, neu geordnet, neu belebt werden musste. Der Gottesdienst, Jerusalem, der Tempel, alles, was dazugehörte. Die Wiederherstellung Jerusalems und dem, was zu einem Gottesdienst zur Gegenwart Gottes unter seinem Volk einfach nötig war. Wir gehen davon aus, dass Maleachi doch ein Prophet war, ein eigenständiger Prophet, ein Mensch, der berufen war und eine Botschaft zu sagen hatte. Es ist ein Teil des Wortes Gottes, es ist ein Teil der Heiligen Schrift, darum lesen wir darin, darum hören wir darauf. Luther hat gesagt, er ist ein feiner Prophet, er hat schöne Sprüche. Das ist wahr, wunderbar, er hat schöne Sprüche. Da sind auch so Sachen dabei wie das mit dem Zehnten. Davon leben ja ganze Freikirchen bis heute. Von dem Zehnten. Was, wenn Maleachi das nicht gesagt, nicht aufgeschrieben hätte? Da gäbe es manche Freikirchen gar nicht. Die könnten das gar nicht finanziell überleben. Kommen wir drauf. Im Lauf der nächsten Wochen oder Monate werden wir das dann sehen in diesem kleinen Buch. Sicher ist, dass Maleachi sich mit dem Gesetz, mit der Tora sehr, sehr gut auskannte, mit den Schriften des Alten Bundes und ein wesentlicher Aspekt seiner Berufung bestand darin, in einen Kampf um den geistlichen Zustand seines Volkes einzutreten. Das war vor allem die Auseinandersetzung mit den Priestern seiner Zeit. Hier trifft, wenn wir es richtig verstehen, ein Laie auf die Priester. Und ein, das klingt jetzt ein bisschen sonderbar, ein Laie liest den Priestern die Leviten. Das sollte andersrum sein, war es aber nicht. weil es nicht mehr funktioniert hat. Er klagt die Priester öffentlich an. In Kapitel 1, Vers 6 heißt es, so spricht der Herr zu euch Priestern. Der Ton macht schon deutlich, da ist etwas schiefgegangen und da wird jetzt etwas sehr, sehr deutlich gesagt. Das war eine Tragödie, kaum zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, wo wir meinen würden, jetzt bricht das blühende geistliche Leben an. Jetzt haben sie es verstanden, 70 Jahre Gefangenschaft. Zum einen sehen wir, ein Großteil der Juden hat es vorgezogen, in Babel zu bleiben. Die fanden es gar nicht mehr so schrecklich in Babel. Die blieben einfach da, weil es so schön war. Und ein anderer Teil kam zurück nach Judäa, nach Jerusalem. Und nach wenigen Jahren haben wir schon dieselbe Situation wie vor den 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft. Nämlich ein einziges geistliches Nichts, ein Desaster, ein Fiasko. Nichts, was dem entsprach, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und hier ist dieser Maleachi ein Laie und mit ihm beginnt eine Laienbewegung in seinem Volk. Wir kennen sie alle, das sind die späteren Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren keine Priester, das waren Laien. Laien heißt nicht, dass sie keine Ahnung hätten, dass sie Stümper gewesen wären, sondern Laien heißt, die waren einfach nicht Teil des Stammes Levi. Die konnten keine Priester sein, aber sie waren Experten der Schrift. Auch wenn sie ein wenig negativ konnotiert sind bei uns, gerade die Pharisäer, sie waren Experten der Schrift. Eine Laienbewegung, die das geistliche Leben im Volk wenigstens aufrechterhält. Und da können wir sagen, da sind wir ja ganz bei uns. Da sind wir ja ganz bei uns. Was wären wir heute in den Gemeinden ohne die Laien? Und die Laien in der Gemeinde sind keine ahnungslosen Stümper, sondern viele dieser Laien in den Gemeinden sind Experten der Schrift. Gut, wir wissen, viele Köche verderben den Brei und manchmal gehen sich diese Experten der Schrift auch gegenseitig ein bisschen auf die Nerven, weil jeder es anders und besser weiß als die anderen. Aber darum geht es nicht. Wir haben viele, viele Brüder und Schwestern in den Gemeinden und auch unter uns, die sind in der Schrift wirklich zu Hause. So möchte ich es gerne formulieren. Das ganze Expertentum, Theologenkram und was da alles ist, wir haben da keine großen Experten. Wir sind, wenn es gut geht, in der Schrift zu Hause. Und das war das, was nötig war. Das war das, was gefehlt hat. Und darum diese Laienbewegung, die so dringend nötig war. Und dann sehen wir, wie es in diesem Volk Israel, das wird auch hier ja manchmal Israel genannt oder Juda oder Jakob, dass da jetzt langsam eine Zeit entsteht, in der die Priester eine immer sonderbarere Rolle einnehmen. Sie sind nicht mehr das, was sie einmal waren und was sie einmal sein sollten. Und es beginnt eine Zeit des Niedergangs, die sich tatsächlich über 500 Jahre hinstrecken wird. 500 Jahre ohne ein klares Wort, ohne ein gesprochenes Wort. 500 Jahre. Und hier haben wir das letzte Wort Gottes für die nächsten 500 Jahre in Schriftform. 500 Jahre Schweigen Gottes. Können Sie sich das vorstellen? Wir halten das ja schon 3 Wochen nicht aus. Ich erlebe das in der Seelsorge, dass manche sagen, Gott ist irgendwie nicht mehr da. Er schweigt. Ich erlebe nichts, ich spüre nichts. Und wenn man fragt, wie lange denn schon? Ah, seit einer Woche oder 3 oder 5. 500 Jahre unter dem Schweigen Gottes. 500 Jahre ohne Führung oder wie es Jesus nachher sagt, 500 Jahre, in denen das Volk als Schafe ohne Hirten leben mussten. Das heißt nicht, dass sie völlig chaotisch waren. Aber dass sie nie genau wussten, wo es lang geht. Mal hierhin, mal dahin, mal fromm, mal barmherzig, mal freundlich, mal gewalttätig. Und was da alles war in der Geschichte, das kennen wir alles. Und was über die Priester und über den Kern Israels und Judas zu sagen war, das finden wir etwa schon bei Amos 8 beschrieben. Nämlich die Wirklichkeit dieser 500 Jahre, die etwa so aussahen: Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen laufen, von Norden nach Osten und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Wie oft hat es vorher geheißen: Suchet, so werdet ihr finden. Jetzt heißt es: Ihr werdet suchen, ihr werdet nicht finden. Ein schreckliches Wort. Ihr werdet nicht finden. Und das zeigt sich in diesen 500 Jahren noch einmal wie bereits in Jahren vor der babylonischen Gefangenschaft. Und es zeigt sich auch immer wieder in unserer Zeit. Wenn wir auf der Suche sind, ich habe den Eindruck, wenn wir mal nach einer Gemeindeempfehlung gefragt werden, da können wir nicht einfach sagen, geh dahin oder dorthin, da gibt es so viele Gemeinden, das ist so gigantisch, sondern da müssen wir genau hinsehen. Da suchen wir tatsächlich, wo ist eine Gemeinde, in der eine solide, klare Verkündigung noch zu hören ist. Wo gibt es eine Gemeinde mit einer gesunden Lehre der Bibel? Wo gibt es eine Verkündigung, in der Jesus im Mittelpunkt steht? So wie wir es in Johannes 7 vorhin gehört haben: Wer an mich glaubt, nicht weil es die Schrift sagt, sondern wer an mich glaubt, so wie es die Schrift sagt. Und zwar die ganze Schrift. Sie kennen das, wenn man im Urlaub ein wenig herumkommt und dann nach einem Gottesdienst sucht. Das ist nicht leicht. Also man findet schon einen, das ist keine Frage. Aber dann sitzen Sie da im Gottesdienst und Sie haben vielleicht noch den Eindruck, das könnte richtig gut werden. Und ich habe manche Gottesdienste in Urlaubszeiten erlebt, die waren so gut. In der Nähe hier in Alpiersbach habe ich es vor Jahren erlebt. Das war so eine kleine Gemeinde, ein Kreis eigentlich nur, im Hinterzimmer eines kleinen Ladens. Und der da gepredigt hat, das war ein junger Mann, der hat nicht richtig reden gelernt. Das war mühsam. Aber eine Liebe zu denen, die da waren, eine Liebe zu dem, was er sagen wollte und sagen durfte, und das hat alles aufgewertet. Da kommt es nicht darauf an, ob man große Gemeinden hat, ob es so gigantisch ist, sondern dass man weiß, dass man spürt, Jesus ist gegenwärtig. Wir haben andere Gemeinden kennengelernt, wo wir dachten, toller Name. Ja, der Name spricht für sich. Und ich hätte manchmal gern gesagt, hören Sie bitte sofort auf mit dem, was Sie da treiben. Das ist Gotteslästerung, was Sie da machen. Genial in der Struktur. Irgendwie toll geplant, durchgestylt. Bis ins Letzte. Kein klares Wort, keine Wahrheit, kein Jesus, eigentlich kein gar nichts. Ich verzichte auf solche Gottesdienste. Die brauche ich nicht. Und wir merken dann, wie mühsam das ist, das in dieser Zeit auch noch zu finden und wie froh wir sind, wenn wir irgendwo sagen können, da ist deine Gemeinde, da kannst du hin. Wenn unsere Kinder irgendwo hinziehen, sagen wir ihnen jedes Mal, die erste Frage ist nicht, wie ist die Wohnung, wie teuer ist die, wie schön ist die, sondern wo ist die nächste Gemeinde? Das muss feststehen. Wenn die Gemeinde nicht da ist, dann lass die Wohnung, wo sie ist, such dir eine Gemeinde und dann wirst du auch die nächsten Jahre gut überleben können. Das war all das, was in Israel damals nicht vorhanden war. Es kommt die Zeit, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, einen Hunger nach dem Wort des Herrn. Und jetzt trifft dieses Wort des Amos sein Volk mit voller Wucht für die nächsten 500 Jahre. 500 Jahre. Amos 8. Kein Prophet in Israel. Kein deutlicher Aufbruch. 500 Jahre kein Wort Gottes, 500 Jahre Funkstille. Und wir verstehen, warum der Prophet Maleachi von Anfang an sagt, ich habe eine Last. Ich sage euch kein freundliches Wort. Ich habe eine Last, die ich euch vielleicht nicht immer gerne sage. Das macht mir keinen Spaß, euch das zu sagen. Aber es muss gesagt sein. Das ist die Last, die ich zu euch zu sagen habe. Es wurde trotzdem viel über Gott geredet, das ist ja klar. Es wurden Gottesdienste gehalten, es gab eine blühende religiöse Landschaft, auch in diesen 5 Jahrhunderten. Es wurde gebetet, es wurde geopfert, es wurde gesungen. Wir werden in den nächsten Wochen noch sehen, in welcher Weise da geopfert wurde. Da fällt uns nichts mehr dazu ein, wenn wir das ansehen. Es wurde gesungen, vielleicht sogar fast so gut wie bei uns. Das alles war keine Frage. Es gab Einzelne, die haben für ihren Glauben ihr Leben riskiert. Die Makkabäer, ganz spät waren solche Leute. Das religiöse Leben läuft weiter. Das ganze fromme Programm läuft weiter, auch wenn alles schon tot ist. Das kann man 20, 30, 40 Jahre noch so weiterlaufen lassen, bis man endlich überhaupt merkt, dass etwas nicht mehr stimmt, dass etwas verloren gegangen ist, wenn man es denn merkt. Die Traditionen laufen weiter. Es gibt diese unglaublich bissigen Formulierungen bei den Propheten. Die kennen Sie auch. Jesaja 1, da heißt es, was soll mir die Menge eurer Opfer? Da wird sie deutlich. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern, habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Trampelt doch nicht in meinem Beet rum, würde man heute sagen. Was soll das? Das sind bissige Worte, die wir da von ihm hören. Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung, mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Da steht jetzt ein anderes Wort für Last als bei Malachi, aber den Sinn verstehen wir. Ich bin's müde, sie zu tragen. Also er sagt nicht, mir reicht's, ich habe keine Lust mehr, mir steht's bis oben hin, ich will nicht mehr, sondern ich bin müde. Wir können auf Deutsch auch sagen, mir fällt einfach nichts mehr dazu ein. Klar, ihm fällt immer noch was ein, das sehen wir aber noch nicht. Aber grundsätzlich auf der menschlichen Ebene, auch auf der Verkündigungsebene, auf der priesterlichen Ebene, auf der pädagogischen Ebene, muss Gott sagen, zu euch fällt mir nichts mehr ein. Alles, was greifen könnte, geht ins Leere. Ich bin euren Feiertagen Gram, ich verachte sie. Ich mag eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag euch auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Und dann kommt ein schönes Wort, da sind wir jetzt immer noch bei Amos, jetzt in Kapitel 5. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und da sehen wir schon etwas, weil das nicht ein Wunsch von ihm ist. Er sagt nicht, das hätte ich mir gewünscht, sondern er sagt, so wird es sein. Es wird strömen wie ein nie versiegender Bach. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da kommen diese Dinge plötzlich sehr deutlich zusammen. Und das gilt nicht nur für die ganz Frommen. Dieses Wort, wir kennen Ähnliches, wenn es in Sprüche 16 heißt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Nicht nur das Volk Israel, sondern Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das heißt, Gerechtigkeit kann ein Volk stark machen. Gerechtigkeit kann ein Volk auf einer menschlichen, auf einer gesellschaftlichen Ebene gut machen. Wenn Sie jetzt denken, ach, wir haben es doch ganz gut in unserem Land. Nein, nein. Das sieht so aus, wir haben es überhaupt nicht gut. Viele haben es gut. Aber da fehlt noch so viel. Da ist so viel Verlorenheit in unserem Land, so viel Ungerechtigkeit in unserem Volk. Auch da gilt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, dass sie hören, dass wir sagen, auch in unserem Volk, also in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, auch wenn sie nicht alle zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, dass wir das Wort sagen und dass wir ihnen sagen, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Auch ein ganz banales Volk könnte erhöht werden, wenn es Gerechtigkeit lebt. Auf einer ganz menschlichen Ebene. Viele, gerade der Älteren, werden sich daran erinnern, wie nach dem Zusammenbruch 1945 so für einen kleinen Moment dieser Eindruck war, jetzt könnte es funktionieren, jetzt haben es manche verstanden, was es für eine schreiende Ungerechtigkeit war, was wir uns geleistet haben. Jetzt könnte es gelingen, dass die, die es verstanden haben, umkehren, einen neuen Anfang machen. Und es gab ja auch diese Ansätze zu einer Umkehr. In den Kirchen zum Beispiel, da gab es ja solche Gestalten, die gewusst haben, wenn wir jetzt nicht umkehren, dann ist es aus mit uns. Und sie haben es nicht durchhalten können. Sie haben es nicht durchhalten können. Es war ein Versuch einer Umkehr, eine ansatzweise Umkehr. Aber mit einer ansatzweisen Umkehr kann kein Mensch etwas anfangen. Eine Umkehr muss zur ganzen Umkehr werden. Alles andere ist Käse. Umkehren, sagt Jesus, Buße tun, nicht nur ansatzweise. Und wir, ich sage das einfach auch, wenn ich 15 Jahre danach erst geboren bin, wir haben es verschlafen. Wir haben es schlicht und einfach verpennt oder wir haben uns anders entschieden. Ansatzweise Umkehr ist zu wenig. Nur eine ganze Umkehr, das heißt nicht nur eine Umkehr weg vom Falschen, nicht nur eine Umkehr weg vom Bösen, nicht nur eine Umkehr weg von dem, was wirklich schlecht war. Das ist nur die halbe Umkehr oder noch nicht mal die halbe, sondern Umkehr heißt zugleich ja die Hinwendung, die Neuorientierung, die Neuausrichtung auf das Richtige hin, auf die Wahrheit hin, auf den einen hin, um den es dann geht. Erst wenn wir da angelangt sind, dann ist die Umkehr perfekt, vorher nicht. Und das wissen alle, die schon 27 Mal umgekehrt sind in ihrem Leben. Die sagen, letzte Woche war ich da auf der Evangelisation, dann habe ich nochmal da ein Gespräch geführt und heute bin ich wieder bei Ihnen. Ist ja schön, dass Sie nochmal kommen. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch gelingt, dass es nicht nochmal 27 neue Anläufe geben muss, sondern dass irgendwann nicht nur die Abwendung von dem Falschen gelingt, sondern auch die Anbindung an den einen, dass es festgemacht werden kann, dass es gültig wird, dass es auch gewiss wird. Ich muss nicht noch einmal umkehren, dass wir dann noch 100 Mal umkehren müssen im Kleinen, das ist uns ja klar. Aber im Grundsatz wird man nur einmal geboren. Einmal geboren. Einmal auf der natürlichen Weise und einmal wiedergeboren. Wir werden nicht 3 oder 5 Mal wiedergeboren. Einmal wiedergeboren. Und das muss in unserem Leben geschehen. Und das darf geschehen durch eine klare Abkehr von dem, was einfach falsch ist, schlecht ist, ungerecht ist. Eine Hinwendung zu Jesus. Und nur bei ihm haben wir das, worum es eigentlich geht. Wir können auch sagen, wir haben es gar nicht verstanden, wie tief wir eigentlich im Unheil gesteckt haben. Dass es nicht nur darum ging zu sagen, wir verbrennen da ein paar Fahnen und wir schmeißen ein paar Bilder weg und ein paar Schriften weg und wir tun mal so, als wären wir jetzt ganz vernünftig geworden, sondern dass da Neues ins Leben hineinkommen muss und dass wir vor allem verstehen müssen, und das gilt uns immer noch, auch uns heute, auch in der Gemeinde, nicht nur nach 45, sondern bis heute nach 45, wie tief wir im Unheil stecken. Wie tief das hineinreicht in unser Leben, wie stark wir in der Sünde verhaftet sind, wie stark wir von dem Gesetz der Sünde versklavt sind, ohne es zu merken, ohne es zu merken. Die eigentliche Sünde ist nicht das, was man sehen kann. Die eigentliche Sünde die sehen sie nicht. Das Problem der Sünde ist, dass man es gar nicht wahrnimmt, weil wir darin leben, weil das alles in unserem Leben durchzieht, weil das tausend Muster hat, tausend Verhaltensweisen, tausend Gedanken, die fromm aussehen können und die trotzdem mit Sünde zu tun haben. Haben nicht verstanden, wie sehr wir verloren sind oder verloren waren. Nicht nur die offensichtlichen Sünder, sondern alle, auch die vielen Frommen, die eben diese ansatzweise Umkehr vollzogen haben, aber nicht ganz angelangt sind bei der Hinwendung und Neuorientierung und zum Neuanfang mit Jesus. Das funktioniert nicht. Ich kann es nochmal andersherum sagen, wir haben nicht verstanden, viele haben nicht verstanden, wie sehr wir den Messias Jesus tatsächlich brauchen. Dass es nicht darum geht, wir haben mal seinen Namen genannt, wir haben uns mal an ihn gehalten, wir haben das mal gesagt und verstanden, dass wir unter das Kreuz Jesu gegangen sind, sondern dass wir ihn wirklich brauchen in unserem Leben. Vergebung haben wir unter dem Kreuz. Erlösung brauchen wir von all den Dingen, die noch da sind. Heilung brauchen wir, Erneuerung brauchen wir, Heiligung. Wenn Sie die Losung gelesen haben heute Morgen, er heilige euch durch und durch. Viele würden sagen, jetzt bin ich ein bisschen geheiligt, wunderbar, schön, das langt. Nein. Ja, das ist gut, aber die Verheißung geht ja weiter. Er heilige euch durch und durch. Das heißt, ihr dürft in der Tiefe eures Herzens, eurer Seele heil werden. Ob wir jetzt körperlich auch noch gesund werden, das sei dahingestellt, ist auch gar nicht so wichtig. Den Körper brauchen wir nicht so in allem. Der Körper ist, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, nur das Kraftwerk, dass unsere Seele, unser Herz, unseren Geist die Möglichkeit gibt, lebendig zu werden oder lebendig zu bleiben. Ansonsten brauchen wir den Körper, um unsere Arbeit zu tun, um von hier nach da zu kommen, um den Löffel zum Mund zu führen und solche Dinge. Ist ja auch wichtig, aber das Entscheidende ist, ob die Seele heil geworden ist. Um nichts anderes geht es ihm. Und da sehen wir das immer wieder auch in der Seelsorge, dass viele, viele, ich zähle mich damit hinein, weil ich das aus meinem eigenen Leben kenne, ich rede also nicht über andere, ich rede auch über eigene Erfahrungen, dass wir viel, viel tiefer in der Sünde stecken, als wir ahnen. Und die Tragik, die Dramatik, die Macht der Sünde manchmal erst nach Jahren wirklich erkennen. Und es liegt nicht daran, dass die Menschen zu dumm wären, ihr Leben besser oder anders zu gestalten, sondern es liegt eher daran, dass sie gar nicht ahnen, wie tief wir verstrickt sind. Weil wir so sehr in diesem moralischen Denken hängen bleiben, ich mache alles richtig, dann bin ich recht. Nö. Gar nicht. Du machst alles richtig und da freuen wir uns. Aber ob du geheilt bist, erlöst bist in der Tiefe deiner Seele, das ist eine ganz andere Frage. Und vielleicht brauchen wir ein ganzes Leben dazu, bis wir 80, 90 oder noch älter sind, bis wir endlich dahin kommen, dass wir sagen können, und ich bin doch heil geworden. Vielleicht gelingt das schon, wenn wir 40 oder 50 oder 60 sind, dass wir sagen können, ja, ich habe das Heil gefunden. Aber dass wir es finden dürfen und dass wir es finden sollen, darum geht es in der Bibel immer wieder bei Jesus, bei Paulus und bei allen anderen. Das Heil steht da vor uns. Ohne Jesus, ohne Erlösung, ohne Heilung, ohne den Heiland und Erlöser wird unser Leben zu einem einzigen Desaster. Vielleicht zu einem frommen Desaster, aber zu einem Desaster. Ich sage Ihnen das ja nicht, weil ich Sie irgendwie ärgern will oder beschimpfen will oder jetzt allen Sinne vor Augen hätte und denke, das wollte ich dem immer schon mal sagen. Sondern grundsätzlich, aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung vieler anderer, wie reich das Leben werden kann. Wie reich das Leben werden kann mit Jesus. Und wir viel zu früh sagen, ich bin schon reich. Langt schon. Ist genug. Wenn Sie an irgendeiner Stelle mal richtig unbescheiden werden wollen, dann dürfen Sie es hier. Ich will nicht zufrieden sein mit dem, was ich bis jetzt an Heil erlebt habe. Ich will das ganze Heil. Das ganze Heil. Ich will ganz mit Jesus leben. Ich will ganz in seiner Gegenwart leben. Ich will ihn ganz in meinem Leben haben. Und nicht nur ein paar fromme Sprüche auswendig können, sondern ganz mit ihm und bei ihm leben. In dieses Desaster muss dieses Volk nun hinein für 500 Jahre. Wenn Sie die Bibel ein wenig kennen, Daniel 9, 25 und Umgebung, da geht es dann tatsächlich darum, 490 Jahre, da ist die Rede davon, von diesen Jahrwochen, die da vor Israel stehen, 490 Jahre, die sie irgendwie überstehen müssen, von denen es heißt, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und das sind nicht einfach nur 70 Wochen, also ein Jahr plus. Und das sind 70 Jahrwochen, 70 mal 7 Jahre. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Schwierige Zeit. Das sind diese knapp 500 Jahre. Wenn Sie in den babylonischen oder persischen Zeiten rechnen, kommen Sie auf ein wenig weniger, 483 Jahre. Da gibt es interessante Ausleger, Heinrich Langenberg oder Gerhard Meyer, die das sehr genau beschrieben haben. Und alle kommen Sie immer zu demselben Ergebnis. Diese Jahre zwischen Malachi und dem Kommen Jesu sind exakt diese 500 Jahre. Langenberg sagt sogar, auf den Tag genau bis zum Einzug Jesu in Jerusalem. Palmsonntag. An diesem Tag sind diese 490 Jahre erfüllt. Genial gedacht. Ob das jetzt tatsächlich genau so ist, das ist für uns nicht so furchtbar wichtig. Aber dass wir diese Spur im Auge haben, dass wir verstehen, was hier passiert, dass er nicht einfach nur ein Volk langsam vor die Hunde geht, sondern dass hier etwas verordnet ist, an dem wir etwas zu lernen haben. 500 Jahre Schweigen Gottes und zugleich 500 Jahre eine unglaubliche Präsenz Gottes in seinem Volk. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht und er ist da. Und seine Liebe ist da. Und seine Liebe hört nicht auf. Wo wir sagen würden, hier ist doch alles vorbei, alles vertan, alles verschenkt. Seine Liebe hört nicht auf. Und diese Liebe wird noch einmal sichtbar werden, dann, wenn der Fürst, der Gesalbte kommt. Und wenn er seinen Weg geht, hinauf nach Jerusalem. Und wenn er am Kreuz hängt und wenn er gesalbt wurde und das ganze Programm, was wir ja minutiös detailliert in den Evangelien nachlesen können, besonders bei Johannes, ganz exakt und präzise sehen können, wie dieser Weg ans Kreuz, zum Kreuz hinaufführt. Der Gesalbte, der Fürst des Lebens, stirbt am Kreuz für uns. Das ist dieses erste Wort Malachis. Ich habe euch geliebt. Und das ist nicht so zu verstehen, dass er sagen wollte, früher einmal, früher habe ich euch mal geliebt, aber das war ein Irrtum. Nein, das heißt es nicht, sondern die Zeit, die wir hier im Hebräischen haben, die heißt zugleich, ich habe euch geliebt, ich liebe euch, ich werde euch in Ewigkeit lieben. Und ich schicke euch in diese 500 Jahre, ich mute euch das zu, ich verordne euch das. Und ihr könnt hin und her laufen von einem Meer zum anderen. Ihr könnt das Wort des Herrn suchen und ich werde schweigen. Und ihr könnt beten und ich werde schweigen. Ich werde nicht antworten. Furchtbar. Und da haben sie etwas zu lernen. Sein Volk hat etwas zu lernen. Nämlich alles eigene loszulassen. Sie müssen an dem Punkt ankommen, wo sie gar nichts mehr zu bieten haben. Als nur ihr eigenes Versagen, bis sie, und das steht noch aus für das Volk, bis sie unter dem Kreuz Jesu stehen und den sehen werden, den sie durchbohrt haben und ihn erkennen werden und verstehen werden und um ihn weinen werden wie um einen einzigen Sohn, der verstorben ist. Und zum ersten Mal verstehen, dass Geliebtsein nichts zu tun hat damit, ob sie nun alles gut gemacht haben und richtig gemacht haben. Natürlich sollen sie alles gut und richtig machen. Darum dreht sich's ja die ganze Zeit. Macht so vieles gut und richtig, wie es nur irgend geht. Aber die Liebe Gottes läuft weiter und weiter und weiter. Und wenn du solch ein verhunztes Leben wie der verlorene Sohn geführt hast, was es ja in vielfacher Ausprägung gibt, die Liebe läuft weiter und weiter und weiter. Und auch der verlorene Sohn wird am Ende erstaunt feststellen, ich bin immer noch Sohn und er ist immer noch mein Vater. Ich sage das deswegen, damit wir nie in diese Falle geraten, wo wir sagen, ich bin geliebt, weil ich alles gut gemacht habe. Oder weil ich so gut bin. Oder weil ich brav war. Oder weil ich mich bemüht habe. Oder weil ich so treu war. Das wollen wir alles, selbstverständlich. Aber darin liegt nicht die Liebe. Denn stellen Sie sich vor, Sie sind mal nicht treu. Sie sind mal nicht brav. Sie fallen in die Sünde. Es geht richtig schief. Was ist dann? Was ist dann? Ich kenne so viele, die sagen, ich bin schuldig geworden, für mich gibt es keine Vergebung mehr, keine Gnade mehr. Wenn man denen dann sagt, da ist Jesus, das Lamm Gottes, gestorben für die Schuld der Welt, dann können sie sagen, ja, gestorben für die Schuld der Welt. Und das mag für die ganze Welt gelten, aber nicht für mich. Sie können es nicht fassen. Wenn wir das von unserem Verhalten abhängig machen wollten, diese Liebe Gottes, dann wären wir permanent in der Falle. Wir müssten ständig alles gut machen, ständig perfekt sein. Und in der Gemeinde, wo wir ja per se alles besonders gut machen wollten, da ermutigen wir uns nicht nur, gegenseitig etwas gut zu machen, sondern wir messen uns ständig aneinander. Ich muss besser sein als der andere. Ich ertrage es nicht, wenn einer was besser kann als ich. Ich ertrage es noch weniger, wenn ich Fehler gemacht habe. Wenn ich mich daneben benommen habe, wenn irgendetwas schiefgegangen ist, plötzlich ist die Liebe weg. Plötzlich ist da nichts mehr. Darum ist es so wichtig. Die Liebe ist da. Diese Frage, woran sehen wir denn, dass wir geliebt sind? Das ist eine wichtige Frage. Woran sehe ich das? Woran erkenne ich das? Woher weiß ich das, dass ich wirklich geliebt bin? Ob ich genug getan, genug geleistet, gut genug alles gemacht habe, woher weiß ich das? Das wischt die Bibel alles vom Tisch, alles. Nichts von dem gilt. Das sagt Paulus später in Epheser 1, vor Grundlegung der Welt wurdest du erwählt. Warum? Warum sagt es so, vor Grundlegung der Welt? Damit keiner von uns überhaupt auf die Idee kommt, darüber nachzudenken, ob das reicht, was wir geleistet, getan haben. Sondern wir sind Geliebte, weil wir vor Grundlegung der Welt erwählt worden sind. Und wer es noch genauer wissen will, da müssen wir sagen, ich weiß nicht, warum ich dazu gehöre. Ich kann nur feststellen, dass ich da bin. Ich kann nur sehen, er hat mich gerufen, er hat mich eingeladen, ist mir nachgegangen, er hat vieles getan, bis er mich endlich gefunden hat und erreicht hat. Und irgendwann war ich so weich geklopft, dass ich gesagt habe, und jetzt ganz. Wunderbar. Aber er wählt vor Grundlegung der Welt. Paulus sagt das so deutlich, wie das zu verstehen ist, nämlich als wir noch Feinde waren, hat er sein Leben für uns dahin gegeben. Nicht nachdem wir uns bemüht haben, nicht nachdem wir uns geoutet haben, dass wir eigentlich auch ganz fromme Leute sind, sondern als wir noch Feinde waren. Gott, das ist ein schönes Wort, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Das ist die Antwort auf Malachi. Er redet gar nicht über uns, was wir getan oder nicht getan haben, wie gut wir waren oder nicht so gut, sondern Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat, seinen Sohn dahingegeben hat, als wir noch Sünder waren. Und dieses Wort, das wir ständig zitieren und vielleicht noch nie richtig zitiert oder verstanden haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Betonung liegt da. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und diese zwei ersten Worte im Deutschen, die erscheinen mir so, so, so wichtig. So sehr bist du von Gott geliebt. Die Frage war, hat sich Gott für mich entschieden? Hat sich Gott für mich entschieden? Er hat diese Entscheidung getroffen. Wo sehe ich das, dass ich geliebt bin? Woher weiß ich das? Das weißt du, wenn du das Kreuz Jesu ansiehst. Es gibt kein anderes Zeichen. Es gibt auch kein besseres Zeichen. Es gibt kein klareres Zeichen. Wenn du das Kreuz Jesu ansiehst, dann siehst du es am allerdeutlichsten. So bin ich geliebt. Woher weiß ich jetzt, dass es mir gilt? Ich kann dir das Kreuz anschauen, ich kann sogar darüber reden, ich kann das vielleicht sogar bezeugen. Aber woher weiß ich, dass es mir gilt, dass ich gemeint bin, dass auch ich zu denen gehöre, die so geliebt sind? Da würde ich ganz schlicht und einfach sagen, wenn du hier sitzt oder irgendwo an den Computern oder Bildschirmen sitzen, wenn du hier sitzt, dann ist schon mal ein großer Schritt getan, dass du hörst, was er dir sagt. Dass du das annimmst, was er dir sagt. Und wenn du nur ein wenig von diesem Ziehen, von diesem Wünschen, von dieser Sehnsucht empfindest, ich könnte auch sagen, wenn du noch einen Rest von Gespür hast für den ewigen Gott, und für die Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, wenn du nur ein wenig davon siehst, dann glaub das, dass er dich zieht, dass er schon da ist, dass er dich einlädt, dass er dich ruft, dass er dich haben will, dass dieses Ziehen nicht nur ein emotionaler Vorgang ist, sondern dass dieses Ziehen ein deutliches Zeichen Gottes ist, ein Ziehen Gottes ist. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, sagt Jesus, Johannes 6, 44, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist der Kern. Gott, der Vater, hat sich für mich entschieden vor Grundlegung der Welt. Ob ich das verstehen kann, ist eine andere Frage. Aber dass ich es annehmen kann und dass ich jetzt sagen kann, wie will ich darauf antworten? Und ich will es Ihnen noch einmal sagen, gleich werden hier liebe Menschen stehen. Die sind da, um mit Ihnen zu beten. Die sind da, um mit Ihnen zu reden. Die sind da, um Ihnen ein Stück weiterzuhelfen, um Klarheit zu schaffen, um Klärungen zu schaffen. Wenn Sie dieses Ziehen des Vaters in sich spüren, dann rate ich Ihnen, kommen Sie nach vorne. Und wenn am Ende 10 hier vorne stehen, dann werden wir auch 10 Menschen finden, die mit Ihnen reden. Wie wollen Sie antworten? Er hat sich entschieden. Er hat Sie geliebt. Darum sind Sie hier. Machen Sie nie eine halbe Umkehr. Das bringt nichts. Machen Sie eine ganze Umkehr hin zu ihm. Und hören Sie nicht auf, jeden Tag zu sagen, hin zu dir, in deine Gegenwart. Wir beten miteinander. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das von Weitem sehen dürfen, was es für ein unglaublich langer Weg war, den der Vater gegangen ist, den du gegangen bist. Was für ein schwerer Weg das war für dich. Und was für ein leichter Weg das sein kann für uns, wenn wir dich annehmen, wenn wir unter dein Kreuz kommen, wenn wir deine Liebe, deine Vergebung, deine Erlösung annehmen. Und wir bitten dich darum, dass wir nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Wir bitten dich auch für die, die jetzt noch unsicher sind, die das wissen, dass sie endlich diesen Schritt tun sollten, dass du ihnen Mut machst, auch diesen entscheidenden Schritt zu gehen hin zu dir. In die Stille, ins Gebet, in deine Gegenwart. Und dass wir miteinander erleben dürfen, was es heißt, wirklich heil zu werden in der Tiefe unserer Seele. Immer mehr in deine Gegenwart zu kommen, immer mehr durchdrungen zu werden von dir und deinem Heiligen Geist und von deinem Wort, immer mehr durch und durch geheiligt zu werden. Und wenn wir auch noch 20 oder 50 Jahre brauchen, aber diesen Schritt dürfen wir an diesem Morgen tun. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du deinen großen Schritt auf diesem schweren Weg für uns gegangen bist. Und wir loben dich und wir ehren deinen Namen. Dein Name ist herrlich über alle Grenzen Israels hinaus. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.